Hallo und herzlich willkommen zu Alle Bücher müssen gelesen werden von und mit Klaus Varias, dem besten und einzigen deutschsprachigen Podcast, der sich nur mit fantastischer Literatur auseinandersetzt. Wie in jeder Woche geht es um zwei fantastische Bücher, die ein gemeinsames Thema haben. Aber zuvor ein herzliches Hallo aus Kalifornien, wo ich gerade im Moment bin. Und bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, noch ein Wort in eigener Sache. Ich war jetzt seit 8 Wochen auf Reisen und bin genau noch eine Woche weg und ich bin leider nicht so viel zum Aufzählen gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe, aus verschiedenen Gründen. Jedenfalls in ungefähr 10 Tagen mache ich wieder auf dem Weg nach Hause und ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich die nächsten 7 Tage 7 Podcasts aufzeichnen will, damit ich Material habe. Also nur rein zur Information und da diese 7 Podcasts tatsächlich einiges gemeinsam haben werden, werde ich es jetzt durchnummerieren. Das heißt, das ist jetzt der erste Podcast in dieser Reihe. Herzlich willkommen. Und noch eine andere Erwähnung. Auf meinen Suchen im Internet bin ich auf einen weiteren fantastischen Podcast gestoßen, was sehr praktisch ist, weil er nämlich sogar fantastisch heißt. Dort beschäftigt sich ein anderer Podcaster mit Science-Fiction-Literatur aus dem Ostblock und der ehemaligen DDR. Hochinteressant und sehr gut gemacht und ich wollte es an dieser Stelle nochmal empfohlen haben. Also wie gesagt, andere Podcasts, die sich mit fantastischen Büchern beschäftigen, der Spoiler-Alert natürlich schriftzunah und jetzt eben auch fantastisch. Und auch dieser Herr, der wie gesagt einzige und beste deutschsprachige Podcast, der sich nur mit fantastischer Literatur auseinandersetzt. Und zu der kommen wir auch jetzt, beziehungsweise zu dem Thema. Das Thema dieser Woche ist nämlich Kalifornien, weil ich da nämlich bin. Und deswegen dachte ich, ich suche mal einfach 2 Bücher, die einen Bezug haben zu Kalifornien, was nicht ganz unkompliziert war. Nicht, weil es eine Menge Bücher gibt, die in Kalifornien spielen, sondern einfach deswegen, weil es, lassen wir es ein bisschen über das Thema aus. Wenn ein Buch irgendwo spielt, dann muss man sich natürlich fragen, warum. Beziehungsweise ein Buch muss ja irgendwo spielen und die meisten Bücher spielen auch nur irgendwo. Eine Trendwende hat es in den letzten Jahren gegeben bei diesen Schweden-Krimis, also diesen Krimis, die aus Schweden kommen und in Schweden spielen. Das Ganze gibt es an der Venedig-Variante von dieser Carla Bruni, wenn die so heißt, weiß jetzt gar nicht mehr, mit diesem venezianischen Detektiv, der in Venedig umherhängt und in Venedig Kriminalfälle auflöst und einen Haufen venezianisches Zeug macht, genauso wie die Schweden einen Haufen schwedisches Zeug machen. Und es gibt auch diese Nele Neuhaus, die halt das Ganze in Deutschland durchzieht mit ihrer Krimis, die irgendwo im Taunus spielen. Ich weiß gar nicht, wo das genau ist. Jedenfalls gibt es so geografisch verortete Bücher. Das heißt, man kriegt neben der Story noch so einen Haufen, wir nennen es mal, lokale Eigenheiten mit, die irgendwie in die Geschichte eingebaut sind, ein bisschen Lokalkolorit, vielleicht noch ein bisschen einheimische Küche und so weiter und so fort. Also so eine Bücher mit lokalen Bezug zu lesen, ist teilweise wie ein Stückchen Urlaub. Sagen wir es mal so. Und ich habe mal deswegen auch Bücher herausgesucht, die in Kalifornien spielen, aber halt eine Grundvoraussetzung war, sie sollen in Kalifornien spielen, weil sie in Kalifornien spielen müssen. Und ich bin bei 2 Büchern gelandet, die ich aus verschiedenen Gründen in diesem Podcast aufgenommen habe. Das erste ist Stadt des Feuers von Larry Niven, das sehr deutlich in Kalifornien spielt. Und zwar nicht nur an einem bestimmten Ort, sondern auch an einer bestimmten Zeit. Aber dazu später mehr. Und das Buch Lullaby, das tatsächlich von Chuck Palahniuk, das nicht in Kalifornien spielt, beziehungsweise nicht, es wird nicht offensichtlich gemacht. Also das Buch könnte überall spielen, aber in dem Buch gibt es ein Stilelement, an das ich habe unwillkürlich denken müssen, seitdem ich da jetzt in Kalifornien festhänge. Ja, und ich würde mal sagen, wir fangen mal gerne mit Lullaby an. Von Chuck Palahniuk. Was den Autor angeht, also oder wie ich zu dem Buch gekommen bin, ich habe aus irgendeinem Grund vor ziemlich genau 6 Jahren begonnen, das Gesamtwerk von Chuck Palahniuk durchzulesen. Warum genau dann, weiß ich gar nicht mehr genau. Also wie gesagt, der Film Fight Club ist schon um einiges älter, der ist so um 1995, also naja, eher später, mehr als 1995 bis 2000 immer noch in die Kinos gekommen sein. Ich habe den Film gesehen, aber nichts Großartiges dabei gedacht und habe dann eben 2009 angefangen, die Bücher von Palahniuk zu lesen und ich war ziemlich angetan davon. Und Lullaby ist eben auch ein Buch, das Chuck Palahniuk geschrieben hat. Was den Namen Palahniuk angeht, hier ein herzliches Dank an den Schriftsonar-Podcast. Dort habe ich nämlich gelernt, wie man den Namen wirklich ausspricht. Das ist nämlich ganz unkompliziert. Ja, also wie gesagt, Lullaby ist ein Buch von Chuck Palahniuk. Erst einmal kurz zum Autor. Ja, wie gesagt, der Name Chuck Palahniuk, geboren 1962 im Staat Washington tatsächlich. Wem das jetzt geografisch nichts sagt, Washington liegt im Nordwesten der USA, ein Stückchen überhalb von Kalifornien. Und ja, es ist nicht so weit weg davon. Und wenn man das Buch liest, ich habe einiges von der so Geografie wiedererkannt. Weil es eben auch im Laufe des Buches kommt ein Roadtrip vor und ich bin tatsächlich einiges mit Auto in den vielen Jahren durch die USA kutschiert und erkennt zumindest einiges gefühlsmäßig wieder, sagen wir es mal so. Tja, wie gesagt, kalifornisch genug für mich. Warum das Buch tatsächlich im Podcast ist, das werde ich am Ende des Podcasts erwähnen, weil es nämlich, es gibt ein sehr, sehr, sehr schönes Element in diesem Buch, das mir halt in Kalifornien auch wieder untergekommen ist. Ja, aber wieder mal sei, tja, wie gesagt, zum Autor, geboren 1962, Beruf und Bildung, Journalist, studiert, Kriminaljournalist, gearbeitet, später Autor, später wieder Journalist. Er hat ein bewegtes Leben gehabt, viele verschiedene Jobs gemacht. Tatsächlich, wenn man den Film Fight Club anschaut, das könnte ungefähr die Karrierelaufbahn von Palahniuk gewesen sein. Also Kellner, Stapelfahrer, viel Filmvorführer und so weiter und so fort. Also er hat schon einiges gemacht. Was man noch wissen muss, das Buch Lullaby hat eine zware, also es beruht auf einer es hat ein Ereignis gegeben im Leben von Palahniuk und das hat zu dem Buch beigetragen, sagen wir es mal so. Das Buch selber oder die Genre-Richtung, in das Palahniuk einordnet, das ist die sogenannte transgressive Fiktion, was, bemerkenswert ist, das ist der Aufstand des Individuums gegen die Gesellschaft, beziehungsweise gegen Gesellschaftsnormen. Und dieser Aufstand des Individuums wird teilweise hat extreme Blüten. Also unter anderem werden alle möglichen Tabus angetatscht. Also von Drogenmissbrauch über Pädophilie bis zur Nekrophilie hin und so weiter und so fort. Wenn man nichts von Palahniuk gelesen hat, dann kann man das überraschen. Mich überrascht inzwischen gar nichts mehr. Aber kommen wir jetzt einfach mal zum Buch oder um was geht es in dem Buch. Jetzt zuerst die Geschichte und dann dazu, wie es zu dem Buch gekommen ist oder den Hintergrund zu diesem Buch. Die Geschichte fängt so an, dass wir eine Rahmenhandlung haben. Also wie gesagt, wir haben einen Frame-Roman und der Auftakt der Geschichte ist sehr seltsam, dass nämlich unser Hauptprotagonist, der mit Namen Karl Strandor heißt, mit einem Sergeant, mit einem Polizisten, über den wir nicht viel wissen, in einem Polizeiauto sitzen und später miteinander Sex haben. Warum genau, ist ein bisschen undurchsichtig. Es wird irgendwas observiert, es wird noch irgendwas gesucht. Um genau zu sein, es wird noch eine Frau gesucht mit einer bestimmten Maniküre. Und es wird dann in dem Buch geschrieben, dass das nicht die Geschichte ist, wie sie erzählt wird, sondern das ist die Frage, wie sie an diesen Punkt hingekommen sind. Also wie gesagt, wir haben diese Rahmenhandlung, wir haben den Hauptprotagonisten, einen Polizisten in einem Polizeiauto, die beiden suchen nach einer Frau, die komische Sachen macht. Also Schrift am Himmel erscheinen lässt und so weiter und so fort. Also. Und im zweiten Kapitel fängt das Buch am Anfang an, was nicht ganz unüblich ist für die Bücher von Palahniuk, dass die Zeitsprünge machen und so weiter und so fort. Wir haben diese Hauptperson, Hauptprotagonisten und alles ist aus seiner Sicht beschrieben, sagen wir es mal so, stimmen wir das voran. Und die Geschichte beginnt eben damit, dass dieser Journalist in seinem Job arbeitet. Er ist nämlich auch Kriminaljournalist, gleich wie Palahniuk das eben war. Und in seinem Job, Tja, schreibt er zum Beispiel über den plötzlichen Kindstod, beziehungsweise er kommt an mehrere Polizei, also Crime Scenes, also, tja, wie heißt das auf Deutsch? Verbrechensschauplätze, genau. Und, tja, und er kommt mehrmals zu einem Verbrechensschauplatz oder zu einer Crime Scene oder was auch immer, wo halt plötzlich ein Kindstod vermutet wird. Wem das jetzt nicht sagt, es gibt dieses Syndrom bei Kleinkindern, dass sie einfach aus irgendeinem Grund aufhören zum Atmen und damit nicht weitermachen. Und tja, dahinter kann ab und zu ein Verbrechen stecken oder es ist einfach nur dieses Syndrom und so weiter und so fort. Jedenfalls kommt es dazu Polizeiermittlungen immer und immer muss halt auch ein Reporter, ein Kriminalreporter zur Stelle sein und dieser, wie heißt der noch schnell, Carl Strandner, der macht eben eine Deckung an so einer Crime-Scene. Das hat tatsächlich den Hintergrund, dass er eben sehr, sehr, sehr stark auf Details achtet. Es gibt eine kleine Anekdote dazu, die will ich mir jetzt aber ersparen. Jedenfalls ist er sehr detailversessen und er stellt tatsächlich fest, dass an 1, 2, 3 von diesen Crime-Scenes, wo es eben zum plötzlichen Kindstod gekommen ist, das hat immer das gleiche Buch neben der Wiege liegt und in dem Buch ist immer die gleiche Seite aufgeschlagen, die Seite 23. Und er findet eben heraus er findet es eben heraus, dass in diesem Buch, also das Buch heißt Häusen aufgeschrieben, Gedichte und Reime aus der ganzen Welt. In diesem Buch, auf dieser Seite 23, ist ein Einschlaflied drinnen. Also Lullaby heißt das auf Englisch, beziehungsweise glaubt man das, denn dieses Lied ist das sogenannte Keulungslied aus Afrika. Das heißt, das ist ein Lied, das Müttern ihren Kindern vorsingen, wenn eben die Kinder sterben müssen, weil es eben nicht genug zum Essen geht und so weiter und so fort. Dann singen die Mütter ihren Kindern dieses Lied eben vor, was ein relativ kurzer und leicht zu merkender Kinderreim ist, also im Sinne von die Elefanten gehen schlafen, die Giraffen gehen schlafen und so weiter und so fort. Und wenn die Kinder diesen Reim hören, dann schlafen sie eben ein und sie wachen dann nie wieder auf. Also im Prinzip, das ist der plötzliche Kindstod. Und Karl begreift eben, dass diese Entdeckung, was er da gemacht hat, und es stellt sich kurz heraus, dass er eben dadurch, dass er dieses Lied kennt, im Prinzip jeden Menschen töten kann, den er will. Er muss das Lied singen, also wer immer das Lied auch hört, der stirbt darauf. Also am Anfang ist es so, die Leute, sobald sie schlafen gehen, sterben sie später. Sterben sie sofort an einem Herzinfarkt. Es reicht später nur noch aus, wenn er daran denkt, dass jemand, sobald er dieses Lied denkt, reicht es schon, dass irgendjemand stirbt. Also er kann mit seinen Gedanken mehr oder weniger Menschen umbringen. Ja, und das ist die Ausnahmslage. Sein Ziel ist es dann, er will eben diese Bücher aus dem Verkehr ziehen, denn auf der einen Seite führt es eben dazu, dass Kinder sterben, dass sie diesen plötzlichen Kindstod, und sobald irgendjemand dieses Lied in seine Finger bekommt, dann kann der mehr oder weniger die ganze Menschheit umbringen, wenn es ihm Spaß macht. Beziehungsweise wenn bekannt wird, dass es das Lied gibt, dann passiert das sowieso früher oder später, weil es ist im Prinzip eine Atombombe für jeden. Also wie gesagt, es ist kein großartig kompliziertes Lied, es ist einfach irgendwas, was man sich leicht merken kann und leicht singen kann und so weiter und so fort. Das ist mal die Situation. Er forscht dann nach dem Lied und nach dem Ursprung von dem Lied und trifft dann auf die zweite Hauptperson, das ist Helen Huber Boyle, und die ist ihres Zeichens Antiquitätenhändlerin und auch sie kennt dieses Lied und nutzt das teilweise zu ihrem eigenen Vorteil. Ja, tatsächlich ist sie, also ohne jetzt großartig was zu spoilern, sondern halt Auftragskillerin, und sie bekommt ihr Gehalt in Edelsteinen ausgezahlt. Das heißt, wenn irgendwann sterben soll, irgendwo auf der Welt, dann kriegt sie halt einen Anruf von der Mafia oder vom CIA oder von was Vergleichbaren, also soweit man die überhaupt unterscheiden kann. Und dann bringt sie den umzubringen, den eben um, dadurch, dass sie eben dieses Lied denkt oder vorspielt oder was auch immer. Und tja, die beiden freunden sich an, sagen wir mal so, und sie machen sich dann auf die Suche nach den anderen Kopien dieses Buch, das Gott sei Dank nicht allzu oft verkauft wurde. Und das führt dann eben zu diesem Roadtrip durch Amerika. Die beiden sind nicht ganz allein, denn mit an Bord ist die Assistentin von Helen, nämlich Mona Sabbat, und ihr Freund, und das ist eine Arschkralle namens Oyster, der ein Ökoterrorist ist. Der ist eine ziemliche Nervensäge, und ein Teil des Buches kommen wir dazu später mehr. Also wir haben so diese vier Leute, die durch Amerika touren, um dieses Buch zu finden und um die Ursprünge dieses Buches zu finden. Und die Ursprünge sind, das finden wir auch relativ fix heraus am Anfang, es gibt anscheinend ein Hexengrimoire, ein Zauberbuch mit verschiedenen Zaubersprüchen darin, und einer dieser Zaubersprüche ist eben dieses Tötungslied, dieses Keulungslied, aber in dem Buch dürften noch andere Zaubersprüche drinnen sein. Und tja, das ist jetzt mal die Chemie zwischen den Ganzen. Die wichtigere Person in diesem Viererensemble, das ist Oyster, dieser Ekoterrorist, der ein ziemliches Arschloch ist, also rein von seinem Benehmen her. Das ist der typische, wie soll ich das jetzt sagen, ich habe keine Ahnung was, Besserer Faschist, veganer Faschist. Also alle Leute sind schlecht und man sollte veganisch leben, und die ganze Welt ist im Prinzip scheiße und zu voll mit Menschen, und eigentlich will dieser Oyster, der um dieses Keulungslied weiß, der will dieses Lied in die Finger bekommen, um eben einen Großteil von der Menschheit auszurotten. Das ist relativ klar, und Oyster sagt das, glaube ich, auch sogar gerade heraus. Und eine bedeutende Nebenhandlung ist eben, dass Oyster dermaßen unsympathisch rüberkommt, dass man ihn als Leser eigentlich umbringen will. Und die Leistung von Carl Strandor besteht eben darin, dass er ihn nicht umbringt. Oder wie soll ich es jetzt sagen? Das ist so der Teil seiner Menschlichkeit, der nicht verloren gehen darf. Denn im ersten Teil des Buches oder im ersten Viertel verliert er ziemlich die Kontrolle über sich, und er bringt fast jeden um, also fast schon unbewusst. Wenn ihn jemand anrempelt, dann ist er schon tot. Oder wenn er irgendwo einen blöden antisemitischen Witz hört über Radio, dann ist der Radiomoderator tot. Das heißt, jeden, der ihn schon bisschen ärgert, der ist schon im Prinzip tot, und eigentlich will er das nicht sein. Also er will nicht der Mörder sein, und dieser Oyster, der will aber dieser Mörder sein, der alle Leute umbringt, schon rein aus umweltökologischen Gründen und sowieso jeden, dessen Nasen ihm nicht gefällt. Ja, das ist halt die Chemie, die wir da eben haben, und damit, glaube ich, habe ich genug zur Story erzählt. So, was habe ich jetzt da noch? Also, ja, ich glaube, von der Story wissen wir jetzt eigentlich genug. Kommen wir jetzt zu den Stilelementen in dem Buch drinnen, beziehungsweise zu den Subplots und so weiter und so fort. Was natürlich wieder drinnen ist, das sind diese Aufzählungen, die in allen Büchern von Polanyi drinnen sind. Also, ich habe das bestimmt schon an anderer Stelle erwähnt, an einem anderen Podcast, den ich auch gestreut habe, aber das ist etwas, das in allen Büchern von Polanyi drinnen ist. Das sind diese teilweise seitenlangen Aufzählungen von irgendwas. In diesem Fall haben wir vor allem Aufzählungen über Antiquitäten. Das kommt von Helen Howard Boyle, die arbeitet nämlich in diesen Antiquitätenschaft, und wir kriegen so eine Aufklärung über Antiquitäten. Also über die verschiedenen Stile und was die eben wert sind und was Antiquitäten eben ausmacht und wie das Ganze funktioniert, wie man setzt, also was alles. Wir kriegen so eine Einführung in die Welt der Antiquitäten, und das Ganze ist natürlich als Metapher zu verstehen auf die Last der Vergangenheit, sagen wir es mal so. Oder, ja, doch ziemlich, ja, das ist halt eine Metapher auf irgendwas, seinen Leser überlassen, herauszufinden, wofür es eine Metapher sein soll. Also ich empfinde das als eine Metapher auf die Last der Vergangenheit. Dann haben wir noch drinnen, den Roadtrip, den machen sie nämlich später in dem Buch in Häusern. In den USA haben wir nämlich diese Fertigbauhäuser, die als Ganzes bestellt werden und irgendwo hingestellt werden und die mit Tiefladern durch das ganze Land gekarrt werden. Und in solchen Häusern ist die Truppe halt einfach unterwegs von einem Dings zum anderen. Das ist auch so ein typisches Balanik-Element. Das ist das Maximal-Gesellschafts- kritisch, kann man so sagen. Naja, sie sind also unterwegs in ein Haus, das ihnen nicht gehört. Obwohl sie unterwegs sind, sind sie zu Hause. Ja, wieder voll Metaphern angereiert, sagen wir es mal so. Und wir bekommen natürlich eine Beschreibung der Unterschiede zwischen den Häusern. Eine ziemlich genaue Beschreibung. Also bestimmt hat Paula Nicto einiges recherchiert. Und was wir noch viel bekommen, und zwar von Oyster her, das sind Aufzählungen von Neophyten in der in Amerika, in Nordamerika. Wenn uns das Wort Neophyten nichts sagt, das sind eingeschleppte Pflanzen oder eingeschleppte Tiere. Und wir bekommen also so ein Bild von Amerika vermittelt, ein botanisches Bild, dass eben alles, was wir als typischen Bewuchs von Nordamerika halten, dass all das im Prinzip nicht aus Nordamerika stammt, sondern einfach irgendwo her. Ja, belassen wir es einfach dabei. Also wie gesagt, wir haben diese Aufzählungen, die sind sehr detailreich, die gehen sehr tief hinein. Und sie sind natürlich eine Metapher für das, was da um uns herum vor sich geht. Also um die Last der Vergangenheit, dann haben wir ja diese Veränderung des Landes und so weiter und so fort. Und tja, das zweite wichtige Element ist natürlich dieses Lullaby selber, dieses alle umbringen zu können. Und was das jetzt angeht, muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Tatsächlich ist es so, dass es in Palaniks Leben ein ziemliches Drama gegeben hat, und zwar um seinen Vater. Der hat sich nämlich um 1999 muss es gewesen sein, mit einer Frau verabredet, und deren Ex-Freund ist aus dem Gefängnis entlassen und hat beide ermordet, was ja, man kann die Bücher, also es gibt da ein Buch von Paula Nix, Stranger Than Fiction, da wird das ein bisschen in Detail behandelt. Also wie gesagt, sein Vater ist tatsächlich einem Mord zum Opfer gefallen, und Paula Nix war darin verwickelt, und zwar in dem Sinn, dass der Mörder gefasst wurde, und er musste eben entscheiden, ob jetzt für diesen Mörder die Todesstrafe zur Anwendung kommt, beziehungsweise nur lebenslängliche Haft, also als engster Angehöriger. Und tja, das spiegelt sich halt in dem Buch tief drin wieder. Wir haben diesen Mann in dem Buch, der durch seine Wörter, durch seine Gedanken im Prinzip Menschen töten kann. Also der jeden töten kann, der ihm nicht gefällt. Und ja, es ist, wenn man so haben will, ein, oder zumindest steht das auf Wikipedia, Paula Nix hat mit diesem Buch verarbeitet eben diese Erfahrung, jemanden zum Tode zu verurteilen oder zumindest dazu beigetragen zu haben, dass die Todesstrafe verhängt wird. Denn, um das gleich zu sagen, der Mörder von Paula Nix Vater, der wurde eben zum Tode verurteilt. Ich weiß nicht, ob die Hinrichtung schon verstreckt ist oder nicht, aber zu Tode verurteilt wurde er tatsächlich. Und tja, also das Buch, kann man sagen, beruht so auf einer wahren Gegebenheit, oder zumindest mal, es ist die fiktionale Aufarbeitung einer realen Begebenheit. Ja, das ist dann das, und das Element, das letzte Element in dem Buch drin, was heute einiges an Bedeutung hat, ist eben dieser Oyster und diese Mona. Und das, was man aus der Welt machen soll, das wirkt, wir haben diesen ultranervigen Ökoterroristen, und das letzte Drittel von dem Buch beschäftigt sich eben damit, was man mit der Macht über Leben und Tod eigentlich anfangen sollte. Und um es jetzt grob zu machen, die verschiedenen Figuren in diesem Buch beleuchten verschiedene Ansätze. Tja, belassen wir es einfach dabei, würde ich sagen. Kommen wir zum Buch Nummer 2. Entschuldigung, eins haben wir noch vergessen. Die Kritik zu dem Buch. Was Paula Nix immer vorgeworfen wird, das ist dieser Nihilismus, also diese Ablehnung von allem. Kann ich nicht sagen. Tatsächlich hat Paula Nix Bücher, die haben immer etwas relativ Philosophisches als Grundlage, nur wird es immer komplett verzerrt. Die beste Geschichte von Paula Nix, die tatsächlich Nihilismus zum Inhalt hat, die wird auch total auf den Kopf gedreht. Ich verrate jetzt nicht, woher die ist und wo die zu finden ist, aber es gibt halt eine nihilistische Story, sagen wir es mal so, und dort besteht halt die Antwort darin, Lebensbejahung, also es ist krank, also aus dem Nihilismus wird eine lebensbejahende Religion, und das ist auch die Antwort von Polanyk auf diese ganzen Kritikvorwürfe, dass seine Bücher im Herzen her romantisch sind. Nur, dass diese romantischen Ideale von verschiedenen Personen eben nicht verstanden werden. Und wie gesagt, wir haben ja so die transgressive Fiktion da, wo halt Einzelpersonen extreme Maßnahmen treffen, um der Normen der Gesellschaft zu entfliehen. Ja, tatsächlich gibt's das erwähne ich am besten erst gar nicht. Ja, und die zweite Kritik ist eben, dass Polanyk da ziemlich platt daherkommt, also dass er sich aufführt wie ein Philosophiestudent, der im ersten Semester mal was über Nietzsche gehört hat. Tja, nee, kann ich nicht sagen. Das heißt, ich kenne tatsächlich nicht viele Bücher, die sich mit ähnlichen Thematiken beschäftigen wie eben Polanyk. Das einzige Buch, was mir spontan jetzt einfällt, das auch einen sehr philosophischen Kern zum Inhalt hat, das ist Schattenlichter von Theodor Rosek. Also das nur als Empfehlung. Wenn das interessiert, einfach mal nachgoogeln. Aber davon abgesehen gibt es nicht sehr viele Bücher, die sich wirklich mit philosophischen Themen auseinandersetzen. Also zumindest keine fiktionalen Bücher, sagen wir es mal so. Und lassen wir es dabei, sondern wirklich, würde ich sagen, und kommen wir zum Buch Nummer 2. Das heißt eben Stadt des Feuers. Und wie bin ich zu dem Buch gekommen? Tja, es ist von Larry Niven. Und alles, was von Larry Niven ist, wurde von mir auch gekauft, damals zu der Zeit. Also ich habe Ringwelt gelesen und dann habe ich alles von Niven zu lesen versucht, was nicht so ganz einfach war, weil ich fernab von jeder Bücherei gewohnt habe und ich erst das richtig habe nachholen können, wie ich eine Kreditkarte hatte und Zugang zum Internet, was im Jahre 2000 war erst. Aber wie gesagt, ich habe von Niven alles gelesen, was da zum Lesen ist, oder zumindest sehr viel davon. Und tja, so bin ich zu dem Buch gekommen. Zu dem Autor selber, der Name des Autors, so laut Wikipedia, ist Lawrence von Cott Niven, also kurz Larry Niven, geboren 1938. Bildung und Beruf, hat Mathematik studiert und Psychologie in Kalifornien, was nicht ganz unwichtig ist, sonstiges. Er ist erklärter Agnostiker und ansonsten, ich habe tatsächlich diesen anderen Podcast gehört, Science Fiction Book Review Podcast auf Englisch, und da wurden auch erst vor kurzem die wichtigen Bücher von Niven durchgenommen, also Ringwelt, Lucifers Hammer und Die Motte in Gottes Auge und der Splitter in Gottes Auge. Und da wurde den Büchern ziemlich attestiert, dass alle samt und sonders ziemlich rassistisch und sexistisch sind. Ich habe die tatsächlich zu einer anderen Zeit gelesen, also sehr, sehr, sehr früh. Das muss schon im Jahr 1995 gewesen sein, also als ich ein Teenager war. Und wenn man ein Teenager ist, dann sieht man das anders. Und man ist natürlich begeistert von dieser ganzen Scheiße. Aber es ist mir damals schon aufgefallen, dass Niven sehr, 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 sehr konservativ war. Und ich habe diesen Sexismus als Gott gegeben hingenommen. Und auch den Rassismus, der war jetzt nicht so an der Oberfläche. Aber ich bezweifle nicht, dass seine Bücher tatsächlich in die Richtung sehr, sehr stark ausschlagen. Wie dem auch sei, Stadt des Feuers, ich muss sie im Jahr 2000, 2001 gelesen haben und sie hat mir sehr gut gefallen. Ja, kommen wir jetzt mal zu dem Buch selber und dem Grund, warum es in diesem Podcast ist. Das liegt daran, wo das Ganze spielt, und zwar in Tepps Stadt, beziehungsweise in Los Angeles. Das weiß ich daher, weil ich mich halt in dieser Geografie, Geologie ein bisschen auskenne. Tatsächlich ist das auch das erste Buch, das mir zu diesem Podcast in den Sinn gekommen ist, weil es ist normalerweise ziemlich egal, wo die Bücher spielen. Nur bei Stadt des Feuers, da wurden eben ziemlich, also einige geologische, geografische, botanische Merkmale aufgegriffen, und schon beim Lesen des Buches hatte ich so das Gefühl, aha, das muss eigentlich in Kalifornien spielen, muss daher, weil es kommt noch dieser zeitliche Faktor rein, das Ganze spielt ungefähr 14.000 Jahre in der Vergangenheit. Das heißt, nicht nur in der Steinzeit, eigentlich schon in der Vorsteinzeit. Also, wenn wir alles da ist, die erste Zivilisation, die uns überliefert ist, das ist die Babylonier, also irgendwas in Zweistromlanden, die ist ungefähr 6000 Jahre vor Christus entstanden, wenn man es jetzt großzügig auslegen will. Und davor hat es quasi keine Zivilisation gegeben. Nur eben in diesen Büchern von Niven hat es eben 14.000 Jahre vor unserer Zeit eben auch schon Zivilisation gegeben. Was das angeht, tatsächlich ist Stadt des Feuers ein Roman, und dieser Roman spielt in einer eigenen Fantasy-Welt, die Niven geschaffen hat, und zwar als Antwort auf die Ölkrise. Der ganze Buchzyklus, die ganze Buchreihe, die steht unter dem Motto oder dem Überbegriff, wenn die Magic disappears, also wenn die Magie verschwindet, wenn der Zauber vergeht. Und das bezieht sich darauf, dass, wir im so groben Umriss eine Vorgeschichte geliefert kriegen. Also zumindest, es hat anscheinend irgendein Kontinent gegeben, der Atlantis geheißen hat und auf dem es also große Zauberer gegeben hat, wie überhaupt eine Magie eine größere Rolle spielt. Und ja, diese Magie war eben eine endliche Ressource. Das wird in dem Buch so beschrieben, dass Magie an Gold gebunden ist. Also wenn man irgendwo einen Goldklumpen findet, dann ist da ein Stück Magie drinnen, aus dem man irgendwas machen kann. Aber wenn diese Magie aus diesem Gold verbraucht ist, dann war's das. Dann ist das Gold wertlos und man braucht neues Gold, um neue Magie zu wirken. Und wir haben eben diese Zivilisationen, die alle auf Magie beruhen, beziehungsweise beruht haben, und die dann irgendwann untergehen, also oder zumindest halt nicht mehr ihre zivilisatorische Form aufrechterhalten können, weil es einfach nicht mehr genug Magie gibt, um eben das zu wirken. Und ja, das ist mal so der Überbegriff oder die Welt und die Zeit, wo das Ganze spielt. Und na, kommen wir jetzt mal zur Story. Wir haben also diese Stadt, diese Tep-Stadt, dort, wo jetzt Los Angeles ist. Das ist aus mehreren Gründen wichtig, weil Los Angeles ist mal eine sehr trockene Stadt. Es regnet dort kaum. In Los Angeles haben wir den Grabenbruch. Wir haben die St. Monica, also diese Ölgruben. Wir haben die Sierra, die dahinter ist. Wir haben die Redwood-Bäume und so weiter und so fort. Und zwar schaut das Ganze so aus. Diese Stadt, diese Tep-Stadt, die hat eine Vergangenheit. Und zwar haben dort immer irgendwelche Leute gelebt, und eines Tages sind diese Leute überfallen worden. Und zwar von zwei Volksstämmen, den Fürsten und den Fürsten-Sipplern. Und zwar hat das schon ausgeschaut, dass diese Stadt von einem Vegetationsgurt umgeben war, der ziemlich feindselig ist. Da kriegen wir eine schöne Einführung darin. Also wo man nicht so ohne weiteres in den Wald geht und das Ganze überlebt. Und jedenfalls war diese Stadt dadurch relativ abgeschieden, und eines Tages haben sich eine Gruppe von Menschen durch diesen Wald gebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss wissen, dass eine dieser Volksgruppen, also diese Fürstensippler, die sind alle Gläubige eines Feuergottes, und dieser Feuergott gibt ihnen beschränkte Macht über das Feuer, und unter anderem können sie, wenn sie halt in der richtigen Stimmung sind, den ganzen Wald abbrennen. Und sie brennen sich durch diesen Dschungel und überfallen diese Stadt und versklaven die dort Einwohnenden. Und wie das Buch am Anfang unserer Geschichte anfängt, haben wir eben diese drei Stände in dieser Stadt. Also wir haben die Sippenlosen, die sogenannten Sippenlosen, die Urbevölkerung dieser Stadt, die alle Arbeiten erledigen und Zeug machen und nicht erlaubt, es ist ihnen nicht erlaubt, eine Waffe zu führen und so weiter und so fort. Dann haben wir die Fürsten, also die Anführer dieses Herzogs, die diese Stadt überfallen haben, die ein bisschen abseits wohnt und dort ihr eigenes Zeug macht. Und wir haben noch die Fürsten-Sippler. Die Fürsten-Sippler waren die Söldner oder die Truppen, in die eben diese Stadt überfallen haben, also unter dem Kommando der Fürsten. Und diese Fürsten-Sippler unter anderem arbeiten nicht. Das heißt, sie sind im Prinzip nur Parasiten, die ganze Zeit nur mit Sammeln beschäftigt sind. Das heißt, sie stehlen und morden und rauben und vergewaltigen, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt, weil das eben ein angemessenes Leben ist. Weil Arbeit sowieso nur etwas für Sklaven ist, sagen wir es mal so. Und damit treffen wir auch gleich auf unseren unseren wichtigsten Hauptprotagonisten. Ich belasse es dabei nur bei dem einen, weil die anderen sind im Prinzip relativ egal. Das heißt, wir haben im Prinzip diesen Wandal und der ist unser Hauptprotagonist und wie die Story anfängt, müsste er so 11 Jahre sein und wir kriegen halt einiges von seinem Leben mit. Er ist nämlich auch einer von diesen Räubern, Mördern und Vergewaltigern, also einer von diesen Fürsten Sirblan und er ist ein Produkt seiner Umgebung, also ein Produkt seiner Sozialisation. Das heißt, er ist um keinen Deut besser als wie die anderen, er ist ein Räuber, ein Mörder und Vergewaltiger. Und er ist nicht komplett unsympathisch, sagen wir es mal so. Und wir bekommen so sein Leben und sein Aufwachsen in dieser Stadt geschildert. Unter anderem verguckt er sich tatsächlich in ein Fürstenmädchen und steigt demnach in die Stadt hinein, wo er gewaltig eins auf die Nuss bekommt von den wie heißen die jetzt schon wieder? Also es gibt so eine Polizistentruppe, die eben für Ordnung in der Stadt sorgt, wobei gesagt, man muss, wie gesagt, diesen Fürsten Zypern wird eigentlich vollständig freie Hand gelassen und es gibt nur so eine Polizistentruppe, die eben dieses Gesetz der Fürsten durchsetzt und ein Gesetz dieser Fürsten ist eben, dass kein verdammter Fürsten-Sippler auf dieses Anwesen, auf diese Siedlung der Fürsten darf. Wendell kommt trotzdem dorthin, wird durchgedroschen, also fast zu Stücken gehaut und der wird zurückgeschmissen Richtung Stadt, damit er auch schön dort bleibt. Und tja, das ist halt nur ein Ding, um in die Zustände in dieser Stadt zu verdeutlichen. Was das übrigens angeht, bei meiner Recherche auf Wikipedia bin ich drauf gestoßen, dass diese Stadt, diese Depp-Stadt nicht nur Los Angeles ist, also rein räumlich her, sondern dass auch einige Umstände den Umständen in Los Angeles nachempfunden sind. Und zwar geht es um diese Riots im Jahre 1992, wer sich daran erinnert. Also wir haben diesen Rassismus und diese Polizisten, die diese Schwarzen verprügelt haben, also Rodney King, falls ihn jemand erinnert und so weiter und so fort, und die haben zu diesen Aufständen und zu diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen Los Angeles geführt und darauf wird in diesem Buch tatsächlich Bezug genommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese ganzen drei Sippen, diese drei Clans, die da existieren, eine Allegorie sein sollen auf irgendwas, aber was genau, weiß ich nicht. Tatsächlich sind viele Namen in diesem Buch ein Anagramm von Personen, die eben damals in diese Umstände um diesen Aufstand verwickelt wurden. Aber lassen wir es mal beiseite. Wir kriegen jedenfalls diese Lebensumstände in dieser Stadt über Wendel geschildert und es gibt nur so eine Eigenheit unter diesen Fürstenstiplern, die sind eben von diesem Gott besessen, diesem Feuergott. Und dieser Gott, gibt ihnen, wie gesagt, diese Herrschaft über das Feuer. Und dieser Gott verlangt von ihnen auch, dass sie gewisse Sachen machen und im Prinzip auch, dass sie nicht arbeiten. Also Arbeit ist etwas, was nicht getan werden darf. Also wie gesagt, diese Sippenlosen, dieses Sklavenvolk wird im Prinzip ausgebeutet. Das Wort heißt tatsächlich sammeln. Das heißt, wenn ein Fürstensippler irgendwas braucht, dann sammelt er sich's. Wenn er so ein Ansehen braucht, dann sucht er, dass er eine Hose findet und raubt sie oder stiehlt sie. Und falls er scharf ist, wird er halt ein Mädchen vergewaltigt und so weiter und so fort. Und das alles heißt sammeln. Und, das ist halt dieser alltägliche Terror, der dort herrscht. Und alle paar Jahre kommt es zu einem sogenannten Brennen. Das heißt, der Drang in den Fürstensippern wird immer stärker und er gipfelt üblicherweise darin, dass sie die ganze Stadt niederbrennen, weil einfach das Feuer aus ihnen herauskommt. Und da steht dann eben wieder an und Wendell nutzt eben die Gelegenheit, um sich aus dieser Stadt davon zu machen, um sich durch den Wald davon zu machen mit also er allein dann mit einem Zauberer aus Atlantis, der halt eine wichtigere Nebenfigur ist, und wenn mich alles täuscht, ein paar sippenlosen Mädchen. Und jedenfalls macht er sich aus der Stadt davon Richtung die Sierra Nevada, wo er eben auf eine Karawane von Händlern trifft und sich diesen Händlern eben anschließen will. Und das ist mal die grobe Rahmenhandlung. Also der erste Teil des Buches spielt eben in dieser Stadt mit diesen sehr komischen sozialen Gefüge und der zweite Teil spielt eben jenseits der Stadt, also diese Post-Exodus-Handlung, wo es die Magie gibt, also wie gesagt, dieses Gold, Gold suchen, Goldfieber und so weiter und so fort und auch um Zivilisation, um es jetzt mal kurz zu halten. ja, was würde ich denn gesagt haben? Um Zivilisation und es geht halt vor allem um eine Wandlung von Wendell. Also wie gesagt, wie das Buch anfängt, der ist ein Produkt seiner Sozialisierung und diese Sozialisierung ist eine Arschloch-Sozialisierung. Das heißt, wir Mörder, Vergewaltiger, Diebe, Räuber, was weiß ich was. Und irgendwann realisiert er eben, dass er von diesem Scheißdreck wegkommen muss, weil das kann es ja wohl nicht sein. Und tja, das passiert eben so im Laufe des Buches und so weiter und so fort. Kommen wir jetzt einfach mal zu den Elementen um die Story herum. Was haben wir da? Also wie gesagt, wir haben diese drei Gruppen, für die alle anderen Gesetze gelten. Wir haben dieses Brennen und diesen Gott Yasim Ateb. Ja, was das angeht, die ganze Geschichte von dem Buch spielt ja im Jahre 1400 vor Zivilisation. Und deswegen ist es, naja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also, wir haben diesen Zauberer von Atlantis, das heißt, Atlantis gibt es und so weiter und so fort. Und es gibt auch einige Götter, die da auftauchen, die man da als Vorboten von anderen prähistorischen Göttern sehen kann. Zum Beispiel taucht da ein Gott auf in Kalifornien, Nordamerika, und die, mit dem man halt, oder Anhänger dieses Gottes, und in diesem Gott kann man Zeus wiedererkennen. Er ist ein Blitzgott, der so und so heißt und man hat so diesen Eindruck, dass sich daraus später mal Zeus entwickeln könnte. Und tja, auch andere Gottheiten treten eben auf den Plan. Ja, belassen wir das mal. Also wie gesagt, wir haben diese prähistorische Zeit. Man weiß, dass diese Welt zum Untergang verurteilt ist, eben vor allem, weil vieles auf Magie beruht und diese Magie eben endlos ist. Also diese Magie ist im Gold und wenn das Gold verbraucht ist, ist die Magie weg. Dann hat sich das mit Magie wirken und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ganze Buch ist eben im Schatten der Ölkrise geschrieben worden. Und anstatt einer wirklichen Welt, der das Öl ausgeht, haben halt da eine magische Welt, die Magie ausgeht. Tja. Das ist mal das. Dann haben wir, wie gesagt, diese Allegorien auf den L.E. Riot von 1992. Die sind tatsächlich, ja, ich habe es damals nicht so bemerkt beim ersten Mal durchlesen. Dass das ganze L.E. darstellen soll, war mir schon klar, dass es tatsächlich eine Allegorie auf die Riots ist, habe ich so gar nicht bemerkt. Aber im Rückblick wird das Ganze schon so stimmen, dass wir es einfach mal so wieder hingestellt sein. Ja, und wir haben dieses sehr hübsche Magiesystem, also ja, wo die Magie herkommt, habe ich schon erwähnt. Also die Magie kommt aus dem Gold und es gibt auch Orte, an denen es sehr wenig Magie gibt. Und dazu gehört auch also Orte in Los Angeles drinnen. Und das führt zum Beispiel dazu, dass es gibt magische und nicht magische Erscheinungsformen von Lebewesen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Einhörner hernimmt, das sind, wenn die Umgebung genug Hintergrundmagie hat, sagen wir es mal so, dann schauen die eben aus wie Einhörner. Falls sie an irgendeinen Ort kommen, wo irgendwie Magie schon verbraucht ist, das ist üblicherweise alle Orte, wo sich viele Menschen ansammeln, dann verwandeln sich diese Einhörner in Ponys, wenn mich alles täuscht. Das gleiche gilt auch für verschiedene Pflanzen, zum Beispiel Hanf und Schlafmohn sei da genannt. Also wenn man da in ein Feld mit Schlafmohn hineingeht, dann ist es im Prinzip ein Todesurteil, wenn man sofort umkippt und in einen tiefen Schlaf verfolgt, bis man stirbt und dann verwest und so weiter und so fort. Was ein cleverer Mechanismus ist von den Pflanzen, um Nährstoffe zu kriegen. Und bei Hanf ist es ungefähr das Gleiche. Und auch andere Pflanzen haben durchaus magische Qualitäten, aber wie gesagt, eben nur so lange, solange da Magie vorhanden ist. Wenn die Magie fehlt, dann verwandeln die sich in irgendwas, in Anführungszeichen, Normales. Also aus diesem tödlichen Schlafmohn wird eben der normale Schlafmohn, der eben ein bisschen halluzinogen ist. Das gleiche gilt für Hanf, das gleiche gilt für Bäume und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben diese ganze gefährliche Botanik um diese Stadt herum. Und wir haben auch die Ölgruben, die da eine Rolle spielen in dem Ganzen. Tatsächlich spielt die ganze Geografie und Botanik von Los Angeles in diesem Buch eine Rolle, was den Plot angeht. Oder, ja, sagen wir so, eine Nebenrolle. Also, das ist der Grund, warum ich mich an dieses Buch überhaupt erinnert habe, diesen Podcast, weil es eben tja, schön verbaut ist. Also die Geschichte, so wie sie da geschrieben wurde, die könnte nicht woanders stattfinden. Einfach, weil es geografisch nicht hinhaut. Also, um es jetzt mal so zu sagen, ein geografischer Merkmal von Los Angeles ist eben dieser extreme Smog, der dort herrscht, weil wir diese Kessellage haben, dieser wenige Wind und so weiter und so fort. Dazu kommt die Trockenheit. Eine andere Sache sind eben diese Ölgruben und so weiter und so fort. Und das all das ist eben in diesen Plot eingebaut. Und das ist auch ziemlich schick. Das zweite Element, was eben diesen Plot ausmacht, das ist eben, tja, die Zivilisation, um es jetzt mal abzukürzen. Also wie gesagt, das Ganze spielt 14.000 vor Christus und wir haben in diesem Jahr 14.000 vor Christus schon eine ziemlich moderne Stadt, in der zwar nicht alles ums Beste steht, also wir haben ja diese ganze Scheiße mit den Sklaven, also mit den Zippenlosen und den Fürstenzipplern, aber es ist zumindest mal eine Stadt, wo es sowas wie Zivilisation gibt, wo die Leute irgendwas herstellen, also es ist mal krass eine Steinzeit-Zivilisation. Was das angeht, da schlage ich jetzt wieder Nivens Dings durch, Nivens Rassismus, um es mal so zu sagen. Diese Stadt wird dann, also am Anfang von diesem Buch gibt es ein Timetable und da wird es eben so erklärt, dass diese Stadt existiert, aber irgendwann einmal ein paar hundert Jahre nach der Handlung platt gemacht wird von den in Anführungszeichen nativen Indianern, also den nativen Ureinwohnern von Nordamerika, also mehr oder weniger den Indianern. Das ist so ein Punkt, der immer wieder auftaucht in den Büchern von Niven, dass wir haben zumindest mal einen latenten und manchmal einen offenen Rassismus, was das angeht. Also die Stadt wird irgendwann, also wir haben diese, wie gesagt, dieses Buch kann man zwar alleinstehend lesen, es ist aber ein Werk unter vielen aus dieser Welt, in der die Magie verschwindet. Ja, belassen wir es aber trotzdem dabei. Was die Kritik angeht, auf Amazon war nicht viel Kritik zu dem Buch zu finden. Moment, ich muss kurz was trinken. Auf Amazon war nicht viel Kritik zu finden, weil das Buch eben doch schon älter ist. Und die einzige Kritik, die ein bisschen negativer war, das war eben diese Langatmigkeit in diesen Büchern von Niven-Bernell. Das Buch ist nämlich eine Kooperation zwischen Niven und Bernell. Und also zu der Zeit wurde es immer, ja, oder das ist etwas, was in diesen Büchern durchaus öfters vorkommt, eine gewisse Langatmigkeit. Ja, lassen wir es einfach mal dabei. Ja, was den Vergleich zwischen den beiden Büchern angeht, wir haben eben dieses Thema Kalifornien und wie gesagt, bei Niven haben wir eben diese Geografie und auch diese Geschichte von Kalifornien drinnen. Aber was zum Teufel ist jetzt in Lullaby drin, das mich an Kalifornien erinnert hat, das habe ich nicht gerade erwähnt. Und zwar ist es so, ich sitze jetzt gerade im Hotelzimmer in Silicon Valley, um es mal kurz so sagen. Und ich schaue es natürlich die ganze Zeit Fernsehen, wenn ich nicht gerade Podcast aufzeichne oder sonst irgendwas. Und im Fernsehen läuft tatsächlich natürlich Fernsehwerbung. Und was da für eine Fernsehwerbung läuft, ist, da laufen immer wieder Fernsehwerbung im Sinne von, sie haben Medikament XY genommen und klagen an Kopfweh, dann rufen sie dort an und schließen sie sich der Sammelklage gegen das Unternehmen so und so an, die dieses Medikament herstellen. Diese Fernsehwerbungen laufen hier tatsächlich und zwar relativ oft. Das heißt, pro Werbeblock sind mindestens ein oder zwei dieser Fernsehwerbungen drinnen und diese Fernsehwerbungen sind auch in Lullaby drinnen. Ja, klar, weil, wie soll ich das beschreiben, es ist einfach, im Lullaby ist es ein Akt des zivilen Widerstands, kann man es mal nennen, also da haben wir wieder diese transgressive Fiction, der Aufstand des Einzelnen gegen die Normen der Gesellschaft und da schaut das so aus, dass diese Gruppe der vier Leute, die durch das Land zieht, immer wenn sie in einem anderen Städtchen, sich niederlassen, dann investiert Helen, die ziemlich reich ist durch ihre Attentäterberufung, dann investiert die halt Geld in Fernsehwerbung und die macht Werbung im Sinne von, oh, sie haben dieses Medikament genommen und diese Nebenwirkung gehabt. Oh, sie haben in diesem Hotel geschlafen und jetzt haben sie Ausschlag. Oh, sie haben in diesem Restaurant gegessen und jetzt sie haben Luftfall gehabt oder auch nicht. Dann rufen sie an und schließen sich unsere Sammelklage an. Und das hat sie immer gemacht, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, einfach deswegen, weil diese Fernsehwerbung, das ist nicht nur Aufruf, sondern das ist auch eine Art Drohung gegen die, ja, gegen was denn jetzt eigentlich? Gegen die Hotels, gegen die Medikamentenhersteller. Man muss sich das mal vorstellen, dass halt im Fernsehen vielleicht eine Werbung läuft für ein Medikament und danach läuft eben diese Sammelklagungserhebungswerbung. Allein das schon wirft natürlich einen Blick auf dieses Medikament oder auf das Hotel oder was auch immer. Und in Lullaby wird diese Werbung eben geschaltet, um die Gesellschaft zu zerstören. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es sowas überhaupt wirklich gibt. Aber wie gesagt, jetzt bin ich da in Kalifornien, ich schaue Fernsehen und ich sehe diese Werbung und ich habe sofort an dieses verdammte Buch denken müssen, weil das eben dort genau so ist. Wir haben die gleiche Art von Werbung drinnen. Da läuft das in echt im Fernsehen bei mir im Moment. Und im Buch ist es halt eine Methode, um Chaos anzurichten, also wie soll ich sagen, Geschäfte und Existenzen zu zerstören. Sehr drollig und jetzt mal beim Nachblicken noch was entdeckt, was muss ich zu Paula Nick dazu sagen, und zwar er hat eine eigene Porno-Gattung erfunden, die sogenannten Suicide Girls. Was das angeht, einfach mal googeln. Bei Google findet man bestimmt was. Ja, aber ich muss sagen, da hat man es bestimmt als Autor geschafft, wenn man eine eigene neue Pornogattung, ein neues Porno-Subgenre gründet. Respekt dafür. Ja, also das ist jetzt das, was die beiden Bücher mit Kalifornien gemeinsam haben, zumindest für mich. Wie gesagt, bei Lullaby war es einfach nur eine Fernsehwerbung, aber ich habe es im Buch nicht glauben können, dass sowas wirklich passiert. Und jetzt kann ich nicht glauben, dass es auch wieder wirklich passiert. Das ist alles irgendwie grotesk. Und aber ich finde, da sieht man unter anderem sehr schön raus, wie die Bücher von Polanyi arbeiten. Also auf der einen Seite sehr akkurat und genau. Und auf der anderen Seite wird halt das alles wird in seinem Gegenteil verkehrt. Also die Realität wird in eigenes Gegenteil umgedreht. Ja, lassen wir es mal beim Vergleich bleiben. Kommen jetzt noch zu ähnlichen Büchern, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. Tatsächlich habe ich da auf dem Science Fiction Fan, also sfforum.de, habe ich einen Aufruf gestartet mit fantastischen Büchern, die in Kalifornien spielen. Ich habe eine Menge zurückbekommen, von denen natürlich einige gelesen habe, einige nicht, aber leider war da nichts Verwertbares dabei. Also um es jetzt kurz zu machen, Larry Niven hat in Kalifornien gelebt und deswegen hat er auch einige Bücher geschrieben, die in Kalifornien spielen, unter anderem Lucifer's Hammer. Gleiches gilt für Philip K. Dick, der auch in Kalifornien gelebt hat, und es gibt viele Bücher, die in Kalifornien spielen, unter anderem die Vorlage von Blade Runner und auch das Orakel vom Berg. Dann haben wir noch diese berühmte Trilogie von Stanley Robinson, The Gold Coast, die Goldküste, die ich natürlich nicht gelesen habe, aber es vielleicht nachholen werde. Dann haben wir noch die Romane von Tim Powers. Von Tim Powers habe ich auch einen Podcast aufgezeichnet, das ist gar nicht so lange her. Und ich habe auch tatsächlich zwei seiner Bücher gelesen, die in Kalifornien gespielt haben. Die haben mich allerdings überhaupt gar nicht beeindruckt. In den Büchern von Powers geht es vor allem um die Gesellschaft und Kultur in Kalifornien. Wie gesagt, hat mich nicht beeindruckt, ist mir nur ein bisschen im Gedächtnis geblieben und das war's dann eigentlich schon. Und sonst noch irgendwas. Also es gibt natürlich noch die ganzen Bücher, die im Silicon Valley spielen, die mit Technologie zu tun haben. Also Crichton, Prey, Suarez, Freedom, Darknet und was haben wir da noch? Also ja, im Prinzip alles Mögliche, was mit Technologie zu tun hat, spielt natürlich im Silicon Valley, wo ich jetzt gerade natürlich immer rumhänge. Aber ich sehe da irgendwie den Bezug zu Kalifornien, weil das Silicon Valley könnte auch irgendwo anders sein. Also wie gesagt, wir haben da zwei sehr schicke Bücher, die in Kalifornien spielen, beziehungsweise in Kalifornien spielen könnten. Und eines davon ist geografisch, das andere ist mehr vom Gefühl her, was sehr amerikanisch rüberkommt. Und auch die Schattenseiten, sagen wir es mal so, ein bisschen beleuchtet. Ja, aber das sollte es dann für heute gewesen sein. Falls mir jemand sucht, ich bin, ach, verdammte Scheiße, 55 Minuten, das ist länger gedauert, als ich mir gedacht hatte. Ja, wurscht, ich bin auf Twitter, ich bin auf Goodreads, schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.